Grüß Gott und herzlich willkommen zur Spiritualitätssendung hier bei Radio Horeb, sagt Ihnen Oliver Gierens. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ein Willkommensgruß geht auch über die Alpen an die Hörer von Radio Maria in Südtirol. Der Monat Juni steht ganz im Zeichen der Priesterweihen, die jeweils um das Hochfest St. Peter und Paul am 29. Juni herum stattfinden. Und der Monat Juni ist dem Heiligsten Herzen Jesu gewidmet. Am zweiten Freitag nach dem Fronleichnamsfest feiert die Kirche das Hochfest des Heiligsten Herzens Jesu. Die Verehrung des Herzens Jesu steht besonders im Juni im Mittelpunkt der Frömmigkeit. Vielerorts auch der jahrhundertealten Volksfrömmigkeit. In Tirol zum Beispiel werden jeweils am Sonntag nach Fronleichnam auf sämtlichen Bergspitzen die Herz-Jesu-Feuer entzündet. Große Feuer, die an die Weihe des Landes Tirol, an das Herz-Jesu im 18. Jahrhundert erinnern sollen. Oder zum Beispiel auch der Weltgebetstag zur Heiligung der Priester ist eng mit dem Herzen Jesu verbunden und wird an dessen Hochfest begangen. Für uns Grund genug, in der heutigen Spiritualitätssendung einmal genauer auf diese Verbindung zwischen dem Herzen Jesu und dem Priestertum zu schauen. Dazu ist heute Pfarrer Thomas Sauter aus Lustenau in Österreich unser Gast. Grüß Gott, Herr Pfarrer Sauter.
Grüß Gott, Herr Gierens.
Herr Pfarrer Sauter, auch Sie sind Priester. Welche persönliche Beziehung haben Sie zum Herzen Jesu?
Ja gut, schon allein durch den sogenannten barmherzigen Jesus, habe ich eigentlich das ist so etwas ganz Zentrales für mein Priestertum und auch für mein seelsorgliches Wirken, den Menschen einfach diese unendliche Liebe Gottes, dieses Herzens unseres Erlösers ganz neu zu erschließen und vor allem auch so eine ganz lebendige Beziehung den Menschen zu vermitteln und auch vorzuleben und selbst auch zu leben.
War diese Beziehung zum Herz Jesu schon immer Bestandteil Ihrer Frömmigkeit oder kam das erst mit dem Priestersein, mit der Priesterweihe?
Es kam eigentlich nicht. Durch das Theologiestudium kam es eigentlich eher nicht. Das spielte eigentlich gar keine Rolle. Es ist auch vielleicht heutzutage so ein kleines Problem, gell? Was gebe ich den Menschen als Priester weiter? Gebe ich ihnen überhaupt eine Spiritualität? Das ist so eine Frage. Und ich habe mich damals dann einfach für den Weg entschieden, den Menschen auch so diese Botschaft der göttlichen Barmherzigkeit von Schwester Faustina zu bringen, auch als seelsorgliches Gewicht. Und mir scheint es halt auch schon, dass dieses Herz-Jesu-Bild des barmherzigen Jesus schon ein sehr, sehr, sehr wichtiges pastorales Mittel ist. Hat der Herr ja selber auch auf dieses Bild schon so viele Gnaden gelegt, dass er gesagt hat, wo dieses Bild aufgestellt wird des barmherzigen Jesus, werde ich Gnaden über Gnaden schenken, werde ich Schutz schenken, werde ich Hilfe schenken. Und deshalb steht dieses Herz-Jesu-Bild, was vielleicht am Anfang auch ziemlich ungewohnt war, weil in meiner Kirche ist es so, ich habe eine große Kirche, lebensgroß, ziemlich groß, also unübersehbar. Und trotzdem vertraue ich so darauf, dass das, was Jesus versprochen hat, eben, dass das stimmt, dass es Frucht bringen wird. Es liegt nicht am Pinselstrich, sagt Jesus einmal zu Faustina, sondern es liegt an der Gnade dieses Bildes. Eben, Jesus, ich vertraue auf dich. Und da müssen die Menschen Hoffnung schöpfen. Das müssen wir den Menschen bringen. Und das stimmt dann so richtig. Glauben gelernt habe ich eigentlich erst als Priester, weil wenn man so im Theologiestudium ist, man ist jung, dynamisch, erfolgreich, irgendwie so, man schafft das Studium, man ist sehr intelligent, es passt alles, man hat Geld, man hat Jugend halt oder es passt alles. Da bete ich ziemlich leicht, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen. Aber dann in der Seelsorge, wenn man die Nöte der Menschen so sieht und den Menschen, wenn man ihnen begegnet, wenn sie kommen überhaupt, dann muss man glauben mit den Menschen, dann muss man ihnen Hoffnung geben, dann muss man mit ihnen beten lernen. Die können ja nicht beten. Ich kann nicht einfach bloß sagen, so, jetzt holt den Rosenkranz raus, jetzt beten wir. Die können auch nicht frei beten. Und da habe ich eigentlich dann erst so richtig Glauben gelernt, mit den Menschen zu ringen, mit den Menschen zu kämpfen, Geist zu kämpfen, halt sie zu motivieren, ihnen zu sagen, es gibt keine hoffnungslosen Fälle. Und da spielt das Herz Jesus eine ganz, ganz wichtige Rolle.
Ja, trotzdem fällt es ja vielen Menschen schwer, sich auf diese Herz-Jesus-Spiritualität einzulassen. Es liegt vielleicht auch daran, dass es ja auch viele sehr kitschige Herz-Jesu-Darstellungen gibt. Ist diese Herz-Jesu-Verehrung trotzdem noch aktuell? Warum ist die gerade heute noch wichtig?
Na gut, jemand stimmt schon, gell? Also hier bei mir in Lustenau gibt es 3 Pfarrgemeinden und 2 Kirchen. Ein Mitbruder hat auch ein ziemlich großes Bild drin, also kleiner als meines, aber auch auffallend. Man findet nicht immer so diese positive Zustimmung. Gell? Dieses Bild, es berührt viele Menschen positiv, dieser Blick der Liebe, wo Jesus ja auch sagt, mit diesem Blick schaue ich vom Kreuz herab, den ich auf diesem Bild habe, schaue ich vom Kreuz herab auf die Menschen. Es findet nicht nur positive Nachahmung, man bekommt auch Kritik, das ist gar keine Frage. Aber ich muss jetzt für mich sagen, es passt voll und das ist mein Stil. Und auf diese Gnade, auf das, was Jesus da versprochen hat, auf dieses Bild auch und auf dieses Gebet, auch auf das Gebet des Barmherzigkeitsrosenkranzes, dem vertraue ich einfach, schlicht und einfach. Weil, was macht man sonst? Das ist die Gegenfrage jetzt, gell? Was bieten wir den Menschen in den Pfarrgemeinden an? Was? Nichts? Oder etwas? Und da denke ich, bevor ich ihnen nichts anbiete, biete ich ihnen das an. Und ich vertraue darauf, dass Jesus dieses Werk, es ist nicht mein Werk, es ist sein Werk, und dass Jesus dieses Werk, auch des barmherzigen Jesus, dass er es wirklich segnen wird.
Gut, genau. Vielen Dank. Herz Jesu und das Priestertum, das ist das Danke. Thema in der heutigen Spiritualitätssendung. Und dazu hören wir nun einen Impuls von Pfarrer Thomas Sauter aus Lustenau.
Danke. Und dieses Thema Herz Jesu und Priestertum ist eigentlich ganz einfach gewählt worden. Das ist der Titel eines Buches. Punkt. Das ist der Titel eines Buches und ich habe mir so gedacht, weil dieses Buch lese ich jetzt im Herz Jesu Monat. Ich lese es eigentlich nicht von vorne bis hinten, sondern ich bete ein Geheimnis oder bete was und dann schlage ich eine Stelle auf, wo eine bald selig gesprochene Klosterschwester, sie ist Dienerin Gottes schon, Louise Margret Clare de la Touche, eine Schwester der Heimsuchung von Johanna Franziska von Chantal, also eine Heimsuchungsschwester, die hatte im 19. Jahrhundert Offenbarungen eben des heiligsten Herzens Jesu. Und zwar über die, und das ist krass, wenn man das schon hört, was sie schreibt über die Erneuerung des Priestertums. Wie muss der Priester sein? Und wenn ich das so lernen möchte, dann ist das nicht so, dass ich lernen, natürlich muss ich als Pfarrer auch, verzeiht bitte dieses Wort, jetzt Manager sein oder Personen leiten oder führen können oder was auch immer. Aber der Priester muss ein Priester sein. Und da schreibt sie eigentlich so schön drüber, ein Priester muss ein Priester des Herzens Jesu sein. Er muss die Tugenden des Herzens Jesu haben. Und diese Schwester, Clare de la Touche, eine Französin, die hat so wunderbar, sie hat es so ganz treu aufgeschrieben, auch was sie so empfangen hat, was sie so in ihrer Seele verstanden hat, auch über die Erneuerung des Priestertums. Und sie schreibt, das ist jetzt ein Zitat von Jesus, dass er sagt, sagt den Priestern, dass sie zur Quelle der Liebe kommen sollen. Wenn sie reichlich daraus geschöpft haben, werden sie die Welt erneuern. Jene, die zu meinem Herzen kommen, mache ich rein und stark. Ich schenke ihnen neue Macht über die Seelen. Ich lasse sie zuweilen auch leiden, aber im Leiden wirkt man das Werk der Liebe. Und Jesus sagt weiter, der Priester, und das ist so schön, das ist ist vielleicht in vielen Augen so ein altmodisches Priestertum, Bild des Priesters. Aber das genau ist es, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich werde die Welt erneuern. Ich schenke ihnen neue Macht über die Seelen. Und da merkt ihr doch, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben ja gar keine Macht mehr über die Seelen. Weil sie sind Schafe, die sich eigene Weideplätze suchen. Weil wir ihnen auch gar nichts anbieten irgendwie. Und Jesus sagte zu Louise Margrit Clary de la Touche, zu dieser Schwester, weiter: Der Priester ist mein zweites Ich. Ich liebe ihn, aber er muss heilig sein. Vor 19 Jahrhunderten haben 12 Männer die Welt erneuert. Doch waren es nicht nur Männer, es waren Priester. Auch heute noch könnten 12 Priester die Welt erneuern. Und dieser Satz, der beeindruckt mich so. Auch heute noch könnten 12 Priester die Welt erneuern. Ich könnte dazufügen, aber heilig müssen sie sein. Und das sage ich jetzt für mich so ganz persönlich. Ja, ich bin auch im Herz-Jesu-Monat geweiht worden, am Dreifaltigkeitssonntag, damals im Jahr 2000. Ich bin auch geweiht worden im Herz-Jesu-Monat. Und ich muss den Herrn immer wieder bitten: Bilde mein Herz nach deinem Herzen. Bilde mein Herz nach deinem Herzen. Und das ist das, wo wir so heute in dieser Sendung drüber nachdenken können. Denn wie soll das Herz Jesu sein? Welche Tugenden soll das Herz Jesu haben? Und die erste Tugend, die es da gibt, das ist der Gebetsgeist. Der Priester soll so ganz durchformt sein vom Gebet. Kardinal Van Thuan, sagte einmal, ein vietnamesischer Kardinal, der vor einigen Jahren gestorben ist, er sagte einmal, oder so heißt es in einem Büchlein von ihm: Beten ist mein Beruf. Oder anders ausgedrückt: Beten ist meine Berufung. Vor Gott für die Menschen, für die Nöte der Menschen einzutreten. Und der Priester sollte, und ich halte diesen Vortrag im Prinzip für mich, nicht für euch. Ich halte ihn für mich. Der Priester soll ein Mann des Gebetes sein. Beten ist mein Beruf. Und man sollte mich, und das sagte mir Bischof Klaus Küng vor Jahren einmal: Weißt du, Thomas, und das habe ich nie vergessen irgendwie, die Menschen müssen dich vor dem Tabernakel sehen. Die Menschen müssen dich vor dem Tabernakel in der Anbetung sehen. Wie sollen die zum Gebet kommen, wenn sie den Priestern, wenn sie mich, ich sage das nur für mich, ich sage das für niemand anderen, ich kenne nur mich gut. Die Priester, die Menschen sollen mich vor dem Allerheiligsten in der Anbetung sehen. Und wenn sie etwas brauchen, dann müssen sie wissen: Okay, Pfarrhaus nicht, Schule nicht, Urlaub nicht. Dann müssen sie wie in die Kirche kommen und schauen, ob ich dort bin. So muss es eigentlich sein. Weil die Menschen rechnen irgendwie damit, dass der Priester betet und nicht sitzt auf Sitzungen. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Die Berufung eines Priesters verwirklicht sich nur vor dem Allerheiligsten. Natürlich auch durch sein Studium, klar. Auch durch den ganz normalen Dienst, den er zu verrichten hat. Aber die Berufung eines Priesters verwirklicht sich und entfaltet sich einzig und allein im Gebet vor Gott. In der Hingabe vor Gott. Und das ist etwas ganz Wichtiges. Der Gebetsgeist. Der Priester muss ein Mann, ich muss ein Mann des Gebetes sein und viel mehr noch werden. Viel mehr noch werden. Weil dann, nur dann, werde ich fähig sein, die Herausforderungen des Alltags zu leben, sie zu meistern. Dann werde ich inspiriert sein, den Menschen für ihre Nöte, für ihre Fragen, für ihre Anliegen die richtige Antwort zu geben. Der Priester, ein Mann des Gebetes, das ist die erste Tugend des heiligsten Herzens Jesu. Und wenn man dann weiterblättert, dann kommt die zweite Tugend, die habe ich nämlich auch schon angesprochen, das ist die Hingabe. Die Hingabe. Da kann ich auch ein anderes Wort dafür wenden. Der Priester muss ein Opfer sein. Früher sagte man so, und man sagt es auch heutzutage immer noch so ein kleines bisschen, manche sagen das so spöttisch, Priesterseele, Opferseele. Und der selige Karl Leisner hatte als Primitzspruch verwendet, der Priester muss opfern. Der Priester muss opfern. Wie soll sich sonst jemand bekehren, wenn der Priester nicht sein Herz brechen lässt, damit jemand anderer, der ihm anvertrauten Herde, dass er sein Herz öffnen kann, wenn der Priester sich nicht verschenkt und hingibt. Und das ist etwas, was wir eigentlich so total verlernt haben. Diesen Begriff des Opfers aus Liebe, den haben wir so vergessen und auf die Seite geschoben, den brauchen wir nicht. Den brauchen wir nicht mehr. Aber eben, hier heißt es, die Hingabe, die zweite Priestertugend des Herzens Jesu. Er hat sich ununterbrochen verschenkt, Jesus, an den Vater. Und so muss sich der Priester auch an den Vater, an Jesus verschenken. Ganz in dieser Beziehung sein. Und liebe Hörerinnen und Hörer, manchmal scheint es mir so, dass wir so lernen müssen, ja, diese radikale Entscheidung zu treffen, dass wir ständig in dieser Hingabe leben, ständig in dieser Beziehung zu Gott leben. Und in diesem Moment, wo ich die Hingabe aufhöre, wo ich sage, ich möchte mich nicht hingeben, ich will jetzt nicht mehr, ich bin müde, ich habe jetzt keine Lust und ich habe jetzt genug und so. Wenn ich dann aufhöre zu lieben, dann falle ich. Dann liege ich am Boden. Dann komme ich nicht weiter. Dann brauche ich wieder seine Hilfe. Und das ist das, was den Priester dann auch mit Geist erfüllt. Das ist das, was den Priester dann mit Geist erfüllt. Das ist das, wo der Priester dann erleuchtete Antworten gibt. Wir müssen dann nur auf Pater Pio schauen. Aber ich muss kein Pater Pio werden. Aber Jesus bittet mich, dass er in meinem Herzen an erster Stelle steht. Und nicht an dritter oder vierter oder fünfter Stelle, sondern er will an erster Stelle in meinem Herzen sein. In meinem Herzen sein. Und die dritte Priestertugend des Herzens Jesu, Eifer für Gottes Ehre und das Heil der Menschen. Eifer für die Ehre Gottes und das Heil der Menschen. Bischof Klaus Küng sagte uns damals vor der Priesterweihe oder sagte mir vor der Priesterweihe, ihr müsst schauen, dass ihr wenigstens einmal am Tag einen seelsorglichen Kontakt habt. Dass ihr wenigstens einmal am Tag euer Priestertum, das ist jetzt das falsche Wort, aber euer Priestertum wie vollzieht, das heißt eine Beichte hört. Eine Krankensalbung spendet, die Messe feiert, das ist eh klar, die Messe feiert, dass euch jemand um Rat fragt. Also diesen Eifer für das Heil der Menschen, hat er gesagt, das muss mindestens einmal am Tag müsst ihr Seelsorge machen. Nicht bloß administrative Aufgaben und so, sondern Seelsorgen für das Heil der Menschen. Aber ich habe mich immer gefragt, wie funktioniert eigentlich Seelsorge? Und das kann ich gleich sagen, Seelsorge funktioniert nicht, indem ich Flyer und Folder und alle möglichen Flugblätter austeile und Plakate aufhänge. Das ist nicht Seelsorge. Sondern Seelsorge beginnt immer zuerst und zuallererst im Gebet, in der Hingabe, in der Liebe zu Gott, im Ringen vor Gott für die Menschen. Und heutzutage ist es, das ist meine Erfahrung, ich hoffe, alle anderen machen eine ganz andere Erfahrung, aber heutzutage suchen sich die Menschen doch nicht beim Priester Rat und Hilfe. Heute gibt es doch Coaches und Mentoren und alles Mögliche, man sucht meinen Mund und alles, aber wenn Leute zu mir kommen, dann kommen sie zu mir, wenn sie keinen anderen Weg mehr wissen. Wenn sie alles ausprobiert haben und es bringt und es hilft nichts mehr, dann, wenn sie überhaupt kommen, weil sie denken sich, wie kann mir der Pfarrer helfen? Wie kann der mir helfen? Der kann mir doch auch nicht helfen. Wie will der mir denn helfen können? Und da zeigt es so auch, diese Frage für mich, wie bin ich überzeugt, das ist jetzt das ganz falsche Wort, wie bin ich überzeugt von meinem Job? Bin ich überzeugt? Merken die Leute, er ist überzeugt, er steht dahinter, er glaubt das? Und die Menschen fragen manchmal wirklich, glaubst du, dass das Gebet was bringt? Glaubst du, dass das was bringt? Ja, wenn ich selber nicht bete, muss ich natürlich die Achseln zucken. Aber wenn ich selber bete, sage ich, natürlich glaube ich, dass das Gebet was bringt. Natürlich glaube ich, dass Gott immer beim Sakrament der Krankensalbung wirkt und hilft. Immer. Gott handelt immer. Jedes Gebet wird immer von Gott erhört. Natürlich in einer Art, wie es für mich am besten ist. Und die kann sich natürlich manchmal auch von meinen Vorstellungen unterscheiden. Und das ist das, die Menschen müssen spüren, er glaubt. Wo sollen sie sonst Glauben lernen, wenn nicht vom Priester? Wo sollen sie sonst Glauben lernen, wenn nicht vom Priester? Eifer für das Heil, Eifer für die Seelen. Wie bin ich erreichbar? Jesus war bestimmt manchmal zu Tode müde. Jesus hatte bestimmt oder Zeit seines Lebens wie eine tödliche Müdigkeit in sich. Aber er war immer für die Menschen da. Dieses Herz Jesu hat ununterbrochen geschlagen für die Menschen. Ununterbrochen geschlagen, ja, zur Ehre Gottes, zur Ehre des Vaters. Und dann zum Heil der Menschen. Und das muss das Herz des Priesters sein. Ein Priesterherz, Jesu Herz ist, ein Priesterherz ist Jesu Herz und Jesu Herz muss das Herz eines Priesters sein. Also dieser Eifer für das Heil der Menschen. Ich muss also als guter Hirte den Menschen hinterhergehen. Ich muss ihnen nachlaufen. Ich muss gütig sein. Ich muss barmherzig sein. Ich muss so, ja, diese Barmherzigkeit Gottes, diese Milde, diese Güte, diese Liebe. Oder so wie es der heilige Franziskus gesagt hat, verkünde das Evangelium durch dein Leben. Wenn nötig, verwende Worte. Das ist es. Verkünde das Evangelium, die frohe Botschaft, verkünde Gott durch dein Leben, wenn nötig, verwende Worte. Genau das ist es, genau das. Und das geht dann nur durch diese Hingabe. Das ist zuerst etwas Inneres, was Innerliches, nichts Äußeres, keine äußere Aktion, sondern zuerst nur einmal Liebe, Gebet, Hingabe, Liebe, Gebet, Liebesopfer. Und dann, irgendwann, jetzt übertreibe ich ein bisschen, irgendwann kommt wirklich dann die Tat, dass ich jemanden anspreche. Die dritte Tugend eben, Eifer für Gottes Ehre und das Heil der Menschen. Und ich habe es gerade eben auch schon angesprochen, die vierte Tugend war die Milde. Die Milde des Herzens Jesu. Das muss der Priester auch sein. Mild, gütig, barmherzig. Jesus sanft und demütig von Herzen. Bilde unser Herz. Bilde unser Herz nach deinem Herzen. Mild zu den Menschen, mild zu den Sündern, wenn sie kommen, wenn sie sich trauen zu kommen. Gütig und trotzdem auch klar. Weil, davon bin ich auch überzeugt, es gibt auch eine unbarmherzige Barmherzigkeit. Es gibt eine Barmherzigkeit, die den Menschen, es gibt eine falsche Barmherzigkeit, die den Menschen letztlich keine Hilfe ist. Das ist meine Erfahrung. Das ist meine Erfahrung. Es gibt eine Barmherzigkeit, die letztlich den Menschen keine Hilfe ist. Keine wirkliche Hilfe ist. Ja, ich helfe ihnen, ich tue das, was sie wollen und so. Aber es ist ihnen wirklich, um Gott mehr zu lieben, um mehr glauben zu können, damit, um Gott ja, mehr zu verherrlichen, ist es ihnen keine Hilfe. Das können sie dabei nicht. Es gibt eine richtige Barmherzigkeit und irgendwie auch eine falsche Barmherzigkeit, die letztlich unbarmherzig ist. Also die Milde des Herzens Jesu. Und das ist auch eine sehr herausfordernde Tugend, nämlich die Demut. Die Demut des Herzens Jesu. Ich bin demütig und sanftmütig von Herzen, wie ich gerade eben gesagt habe. Die Demut zu schweigen, die Demut sich nicht zu verteidigen, die Demut den anderen gewinnen zu lassen. Die Demut, sich nicht besser oder ins rechte Licht stellen zu wollen. Die Demut. Und da fällt mir immer dann ein, aus dem Magnificat, die Mächtigen stürzt er vom Thron und erhöht die Niedrigen. Das heißt, wenn ich gelernt habe zu schweigen, wenn ich gelernt habe, mich nicht zu verteidigen, und das, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist sehr schmerzlich. Das ist sehr, 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 sehr schmerzlich, sich nicht zu verteidigen, sich nicht besser, die Verteidigung Gott zu überlassen. Da bist du am Kreuz, da bist du ganz am Kreuz dran. Aber Jesus hat vor Pilatus auch geschwiegen. Jesus hat vor Pilatus auch geschwiegen. Er hätte auch sagen können, so und so und so und so, und er hätte alle wegfegen können. Aber er hat geschwiegen. Er war ganz still und hat seine Verteidigung dem Vater überlassen. Und das ist diese Demut des Herzens Jesu, diese Demut, die auch ein Priester so, die ich so haben sollte. Aber eben, Demut, das kannst du nicht studieren. Demut kann man nicht studieren irgendwo. Es gibt kein Lehrfach Liebe an einer Universität. So Liebe, das kannst du nicht studieren. Und da brauchen wir sozusagen wie dieses Herz Jesu. Und deshalb habe ich dieses Herz Jesu-Bild in meiner Kirche stehen mit den weißen Strahlen und den roten Strahlen. Das ist genau das, wie es an Pfingsten geheißen hat in der Lesung im Evangelium, in der Messe am Vorabend. Kommt alle zu mir, die ihr durstig seid und die ihr Durst habt und trinkt. Aus seiner Seite werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Das ist genau das, was wir den Menschen bringen müssen. Diesen Durstlöscher gleichsam. Und das ist wiederum Herz Jesu. Und das ist wiederum das, was der Priester machen muss, darf, soll, die Menschen einzig und allein zu dieser Quelle des lebendigen Wassers führen. Nur dahin führen, nirgendwo anders hin, nicht zu sich selbst, nicht an sich selbst so zu binden und zu sagen, komm zu mir, ich, sondern alles muss einzig und allein. Und da kann ich reflektieren, da kann ich überlegen. Führe ich die Menschen zur Messe, zur Beichte, zur Eucharistie, zur Anbetung, zum Gebet und, da habe ich eines noch vergessen, zu Maria. Das ist es. Das ist es. Wenn ich das so sagen kann. Und das ist das, da kannst du als Priester ganz schnell überlegen, da kannst du als Priester ganz schnell überlegen, wo stehe ich, wie bin ich. Da kannst du als Priester ganz schnell überlegen, wo stehe ich, wo führe ich die Menschen hin. Führe ich sie zur Eucharistie, zur Beichte, zur Messe, zur Anbetung, zum Gebet, zu Maria, zum Rosenkranz. Das ist es. Das ist es. Also, die fünfte Tugend, die wir gerade eben gehört haben, das war die Demut des Herzens Jesu. Ich bin sanft und demütig von Herzen. Und blättern wir noch weiter. Die sechste Priestertugend des Herzens Jesu, das ist die Reinheit. Das ist die Reinheit der Absicht, der Meinung, also des Herzens, die Reinheit des Herzens und auch die Reinheit der Gesinnung, aber auch die Reinheit des Körpers. Der Körper, so wie die Hostie rein ist, so rein und edel soll der Priester sein in seinem ganzen Verhalten. Und letztendlich, liebe Hörerinnen und Hörer, soll diese Reinheit die Menschen in dieser Welt hinführen zu einem Gedanken an Gott. Reinheit hat etwas auch mit Priesterlichkeit zu tun. Reinheit hat auch etwas damit zu tun mit dem Geist der Priesterlichkeit. Und das war so ganz interessant. Wir waren mit unserer Pfarrgemeinde über den 13. Mai in Fatima und da waren wir in einem Hotel. Und auf einmal, da waren dann Engländer da, da war eine englische Gruppe war da irgendwie so mit ihrem Bischof und so. Und die waren auch da bei uns im Hotel. Und auf einmal spricht mich eine Frau an. Und sie sagt so, sie sind Priester. Ich habe Vertrauen zu ihnen. Darf ich mit ihnen sprechen? Darf ich mit ihnen sprechen? Und das genau ist es. Die Menschen sollen, wenn sie einen Priester sehen, Vertrauen schöpfen, so Sicherheit empfinden. Ah, ein Priester. Und sie sollen letztlich immer im Priester seinem Verhalten, seinem Benehmen, in seiner Art, in seinem Sprechen, sollen sie Jesus erkennen. Jesus erkennen. Also, das war hier jetzt die sechste, die Reinheit des Priesters. Und dann eben Milde, habe ich vorher schon gesagt. Dann sieht man hier noch die Barmherzigkeit. Der Priester soll barmherzig sein mit den Menschen. Und der Priester kann nur dann barmherzig sein mit den Menschen, wenn er selber die Barmherzigkeit Gottes erfährt. Und das letzte Kapitel des Herzens Jesu, das ist die Liebe. Die Liebe des Herzens Jesu. Und das muss der Priester einzig, da muss er schöpfen aus den Quellen des Heilens, um diese Liebe den Menschen zu bringen. Dass der Priester nie eine menschliche Liebe, so eine menschliche Art von Liebe bringt, sondern dass er immer nur diese Liebe des Herzens Jesu, aus dieser Quelle muss der Priester einzig und allein schöpfen. Und ich möchte euch jetzt am Ende dieses Vortrages, das möchte ich euch vorlesen, das habe ich extra noch herausgesucht, dieses Buch, und ich habe selber nachgeblättert, schon am letzten Sonntag, ein ganz schönes Gebet, das auch eine Dimension des Priesterseins ausmacht, und zwar heißt dieses Gebet, Gebet am Sonntagabend, der Priester, Gebet am Sonntagabend. Und ich lese euch dieses Gebet vor, weil es ist so schön, am Anfang vielleicht so schmerzlich, aber dann seht ihr die Reaktion, wie der Priester reagiert und handeln, der es auch geschrieben hat. So müssen wir reagieren und handeln. Genau so. Und das soll auch vielleicht dahingehend sein, dass ihr lernt, dass ihr auch wisst, für uns Priester auch zu beten. Für uns Priester auch im Gebet mitzutragen. Ich lese es jetzt einfach vor. Es ist so schön, mich berührt es immer wieder so und mich motiviert es auch so, dieses Ja, dieses Ad Sum, dann ganz neu wieder zu sprechen. Es heißt, Herr, heute Abend bin ich allein. Allmählich ist es in der Kirche still geworden. Die Menschen sind fort und auch ich bin nach Hause gegangen, allein. Ich bin den Leuten begegnet, die vom Spaziergang zurückkehrten. Ich bin am Kino vorbeigegangen, das seine Portion Menschen ausspie. Ich bin an den Terrassen der Kaffeehäuser entlang gegangen, wo die müden Spaziergänger versuchten, die Lebensfreude eines festlichen Sonntags zu verlängern. Ich stieß auf die Kinder, die am Gehsteig spielten. Die Kinder, Herr, die Kinder der anderen, die niemals mir gehören werden. Herr, da bin ich, allein. Die Stille beengt mich, die Einsamkeit bedrückt mich. Diese Gedanken hat ein Priester geschrieben. Herr, ich bin 35 Jahre alt, ich habe einen Leib wie die anderen, kräftige Arme für die Arbeit und ein Herz wie aufgespart für die Liebe. Aber ich habe alles dir geschenkt. Es ist wahr, dass du es brauchtest. Ich habe dir alles geschenkt, aber es ist hart, Herr. Es ist hart, seinen Leib zu verschenken. Er möchte sich anderen hingeben. Es ist hart, alle Welt zu lieben und niemanden zu behalten. Es ist hart, eine Hand zu drücken, ohne sie festhalten zu wollen. Es ist hart, eine Zuneigung aufkeimen zu lassen, aber nur um sie dir zu schenken. Es ist hart, für sich selber nichts zu sein, um ihnen alles zu sein. Es ist hart, zu sein wie die anderen, unter den anderen und dabei ein anderer zu sein. Es ist hart, immer zu schenken, ohne darauf bedacht zu sein, etwas dafür zu empfangen. Es ist hart, den anderen voranzugehen, ohne dass jemals einer vor einem selber geht. Es ist hart, die Sünden der anderen zu erleiden, ohne sich weigern zu können, sie aufzunehmen und sie zu tragen. Es ist hart, Geheimnisse zu erfahren, ohne sie mitteilen zu können. Es ist hart, immer die anderen mitzureißen und sich nie auch nur einen Augenblick lang gehen lassen zu können. Es ist hart, allein zu sein, allein vor allen, allein vor der Welt, allein vor dem Leiden, dem Tod, der Sünde. Und jetzt gibt Jesus die Antwort drauf. Das ist so schön. Mein Sohn, du bist nicht allein. Ich bin bei dir. Ich bin du. Denn ich bedurfte einer Menschheit als Ergänzung, um meine Fleischwerdung und meine Erlösung fortzusetzen. Von aller Ewigkeit habe ich dich erwählt. Ich brauche dich. Ich brauche deine Hände, um mein Segnen fortzusetzen. Ich brauche deine Lippen, um mein Sprechen fortzusetzen. Ich brauche deinen Leib, um mein Leiden fortzusetzen. Ich brauche dein Herz, um meine Liebe fortzusetzen. Ich brauche dich, um meine Erlösung fortzusetzen. Bleib bei mir, mein Sohn. gibt dieser Priester, und ich möchte das jetzt auch geben, die Antwort. Herr, da bin ich, da ist mein Leib, da ist mein Herz, da ist meine Seele. Gib mir, groß genug zu sein, um die Welt in mich hineinzuholen, stark genug, um sie tragen zu können, rein genug, um sie zu umarmen, ohne sie festhalten zu wollen. Gib mir, dass ich ein Ort der Begegnung bin, aber nur ein Ort des Durchganges, ein Weg, der nicht festhält, weil es nichts Menschliches auf ihm zu ernten gibt, ein Weg, der nur zu dir führt. Herr, heute Abend, während alles voll Schweigen ist und ich in meinem Herzen so bitter den nagenden Zahn der Einsamkeit spüre, während mein Leib seinen Hunger nach Freude hinausheult, während die Menschen mir die Seele zerreißen und ich mich unfähig fühle, sie zu befriedigen, während auf meinen Schultern die ganze Welt lastet mit all ihrem Gewicht des Elends und der Sünde. Und jetzt kommt's, gebe ich dir nochmal mein Ja, nicht in laut lachender Freude, sondern langsam, leuchtend, demütig, ganz allein, Herr, vor dir, im Frieden des Abends. Danke, liebe Hörerinnen und Hörer.
Ja, vielen Dank, Herr Pfarrer Sauter, für Ihre Ausführungen. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sind jetzt eingeladen, sich selbst in die Sendung hier einzubringen. Vielleicht haben Sie eine Frage an Pfarrer Sauter. Vielleicht möchten Sie auch selbst ein Zeugnis geben. Was bedeutet für Sie die Herz-Jesu-Frömmigkeit? Was bedeutet für Sie die Herz-Jesu-Verehrung? Wie leben Sie auch diese Herz-Jesu-Verehrung? Sie hören die Spiritualitätssendung hier bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Wir sprechen heute über das Herz Jesu und das Priestertum mit Pfarrer Thomas Sauter. Und einige Hörerinnen haben uns bereits erreicht. Ich begrüße zunächst Schwester Eusebia aus Würzburg. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken beim Pfarrer Sauter. Das war großartig. Ich muss sagen, ich habe das Herz Jesu ist mir immer schon ganz viel, bedeutet mir das. Und also, ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken.
Bitte, gern, Schwester Eusebia.
Und das Gebet, also das war wunderschön.
Ja, gell.
Ich möchte gern, wenn es geht, diese CD haben.
Mhm.
Das ist wunderbar. Ganz liebe Grüße an Pfarrer Sauter.
Danke. Ja, danke für Ihren Anruf, Schwester Eusebia.
Ja.
Und die CD können Sie natürlich gleich bei unserem CD-Dienst bestellen. Als nächstes hat uns erreicht eine Hörerin aus dem Bistum Passau. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich möchte mich auch für den Herz-zu-Herzen-gehenden Vortrag bedanken. Und was Sie über Kitsch gesagt haben, Herz-Jesu-Figuren, das finde ich auch, das habe ich mir immer schon gedacht, aus den meisten Pfarrkirchen wurden diese Herz-Jesu-Statuen, diese sogenannten kitschigen Herz-Jesu-Statuen entfernt, aber es kam nichts als Ersatz dazu. Und das haben Sie ja gesagt. Und das kann man nur unterstreichen. Und es ist so, die moderne Kunst ist oft so, die berührt den Verstand, aber genau. Nicht das Herz. Und,
genau.
Und ja. Bei einer Fahrt nach Lisieux, da kam man auch in so einen Wallfahrtsladen, Devotionalienhandel, also natürlich auch viel sogenannter Kitsch dabei von der Theresia von Lisieux. Und da hat er aber gesagt, der Pater als Kommentar, wenn wir wüssten, was dieser sogenannte Kitsch an Wundern bewirkt hat, dann würden wir anders darüber denken. Das möchte ich bloß noch ergänzen, also als Erfahrungsbericht. Danke.
Danke.
Ja, grüß Gott. Vielen Dank für Ihren Anruf. Und eine nächste Hörerin ist in der Leitung. Grüß Gott. Eine Hörerin aus Oberndorf. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Aber ich hätte einen kleinen Beitrag gehabt, den ich jetzt doch nicht so ausführen kann, wie ich wollte, weil, ja, das geht jetzt in dem Fall doch leider nicht, aber ich hätte es gerne im Anschluss an das Gebet vom Pfarrer Sauter gesagt, weil das wirklich ganz, ganz tief beeindruckend war. Und ich auch einem Priester eben gesagt habe, dass nach dem Tod meines Mannes das Alleinsein ich gerne aus Liebe zu den Priestern
schön
ihm schenken wollte, weil auch Angebote da gewesen wären und ich das eben aus dem Grund auch nicht wahrnehmen wollte, weil ich das für die Priester gerne aufopfern wollte. Das habe ich einem Priester, der uns sehr viel Kummer macht in dieser Beziehung, gesagt. Und ich glaube, dass wir wirklich sehr, sehr viel beten müssen für die Priester, dass dieses Herz hier so ganz deutlich wird in ihnen und in uns dann auch. Ne?
Danke.
Ja, danke ganz von Herzen, Pfarrer Sauter.
Danke.
Ja, vielen Dank für Ihren Anruf. Frau Scheeb aus der Nähe von Heidelberg, grüß Gott.
Ja, grüß Gott, Herr Gierens, grüß Gott, Pfarrer Sauter. Ich mache es ganz kurz. Ich bin im Krankenbund in Schönstadt, bin aber nicht so krank, aber in die Kloster hätte ich nicht gehen können. Aber ich habe ja auch durch die Taufe und Firmung des allgemeinen Priestertums. Ja. Und da ist mir nicht, aber der Geist in mir ist es mir schon gelungen in der Vergangenheit jetzt und auch jetzt kürzlich erst 5 Frauen in den Beistuhl zu bringen, die dann gesagt haben, mir ist ein Stein vom Herz gefallen, die wieder Mut gefasst haben, durch eine wundertätige Medaille von der Katharina Labore. Also da ist einiges passiert und das kann ich meine Angehörigen nicht sagen, die würde das nicht so verstehen. Aber was da möglich ist, wenn man sich auf die Kraft Christi stützt, beten ist natürlich überall. Arbeiten, beten, Opfer bringen, das müssen nicht die größte Opfer sein. Ich habe immer gedacht, wenn das größte Opfer ist die größte Liebe, das stimmt eigentlich nicht. Wenn man auch nur ein kleines bringt, kann auch eine große Liebe dahinter stecken. So ja. Wie die Therese, so diese im Alltag, daheim, im Essen, im Trinken, im Schlafen, in der Hitze. Und da war das alles ins, ich sage mal nicht Gnadenkapital, das ist ein Ausdruck von schön, der gefällt mir nicht so gut. Ich sage Opfer gilt Christi. Dann kann die Gotteswürde wird dann veranlasst, diesen Kelch auszuschütten über alle Menschen.
Genau.
Das, ich bin ganz, ich sehe aus wie jeder andere auch, habe normale Kleidung an, aber wir haben Marieweih, wir leben nach Armut, Elos kann gehorsam, aber nicht unter Gelübde, sondern freiwillig. Da sagen sie als, ja, wenn dir jetzt noch ein Lebenspartner passiert, dann lasse ich ihn stehen. Da kann der Graf sowieso kommen und dann lasse ich ihn stehen, ich mach's nicht. Mhm. Sie müssen halt ein bisschen herb sein, damit man nicht, wenn sie im Amt sind, wo verschiedene Männer sind, die kriegen dann die Tür zugeknallt von mir. Und dann sage ich, jetzt ist aber Schluss und dann sind die ruhig. Das müssen sie machen, wenn sie keine Ordnung haben. Aber das habe ich schon gemacht. Aber man kann ja auch so, wenn man ihnen per se, das ist immer noch besser. Und wenn man beide verheiratet, kann man dann mal du sagen, wenn sie jünger sind. Nicht in 4 Jahren darf ich aufhören. Und da habe ich mir schon ein Ehrenamt beim Pastoralreferent ins Notizbuch, da gehe ich in die Hospizbewegung. Aber nicht so viel, dass in Arbeit ausahnt, sondern wegen diesem Barmherzigkeitsrosenkranz.
Ja, genau.
Da kann ich nämlich dann, ich mache keine pflegerische Leistung, ich kann dann nicht Auto fahren, aber ich kann ins Altenheim gehen oder ins Hospizacker, wenn die Slow und keine Barmherzigkeitsrosenkranz beten. Ja. Für denjenigen, der dann da liegt, ob der dann Mann ist oder eine Frau, ob der evangelisch ist oder nicht geglaubt hat, das will ich tun. Und das, ich hoffe, ich kriege noch die Kraft und ich sterbe nicht noch vorher. Aber das da kann man auch nichts machen. Das habe ich vor und da freue ich mich schon auf den Ruhestand.
Danke. Ist gut.
Bitte. Ja, vielen Dank, Frau Scheeb. Und ich begrüße Frau Empel aus Wolferstadt. Grüß Gott.
Grüß Gott, Jürgens. Grüß Gott, Herr Pfarrer Sauter. Grüß Gott. Ich möchte Ihnen auch ganz herzlich danken für den wunderbaren Vortrag. Ich werde den also auf alle Fälle nochmal anhören auch. Und ich möchte jetzt sagen, zum Punkt Verteidigen, da habe ich was lernen dürfen. Ich war ein paar Mal auf Schweigeexerzitien. Und da lernt man ja dann, den Mund zu halten.
Ja, sollte man, ja.
Ja, doch, das klappt ganz gut. Ja. Und es wird auch immer tiefer, finde ich. Ich war jetzt viermal. Auf alle Fälle kommt es ja immer wieder mal vor, dass man auch am Arbeitsplatz ja angegriffen, beschuldigt wird, dass man was versäumt hat oder nichts richtig gemacht hat. Und ich mache jetzt das folgendermaßen, dass ich gar nichts drauf sage, mich nicht verteidige, wenn ich also schuldlos beschuldigt werde, sondern dass ich sage, liebster Jesus, du hörst es jetzt, mach du das. Ich schenke dir das. Und das Ergebnis ist, dass sich dann derjenige, der mich beschuldigt, ungerechtfertigt, bei mir entschuldigt. Genau. Ich muss da nichts machen.
Genau.
Und dann kommt so eine Freude auf, weil ich ja weiß, Jesus hilft mir ja.
Ja, genau. Genau.
Und gestern, das war auch wieder so ein Fall, wo ich jetzt zum Beispiel vor den Schweigexerzitien im Mai meinen Mund aufgemacht hätte, meine Sichtweise gesagt hätte, aber ich habe auch geschwiegen, weil ich weiß, ich hätte ja nur eine Aggression hervorgerufen. Gell? Und da muss ich sagen, da bin ich so dankbar über die Gnade des Schweigens. Ich habe auch zum heiligen Josef immer wieder gebetet, dass er mir diese Gnade auch erfleht in der Novene, wo ich zu ihm schon gebetet habe. Und das ist einfach schön, wenn man da sich wirklich die Selbstbeherrschung schenken lassen darf.
Danke, das ist gut, ja. Das Schweigen.
Ja, unbedingt. Und danke. Da gehe ich sofort auch wieder, wenn wieder welche sind. Und auch im Zimmer dann das Schweigen. Nicht das Telefon dann nehmen und jemand anrufen, sondern wirklich still bleiben. Ich melde mich da bei meinem Mann ab und sage, du, ich melde mich in 5 Tagen wieder.
Ja, genau.
Wenn jemand stirbt in der Zwischenzeit, schreibt es mir SMS, wenn ich das wissen muss. Aber ansonsten möchte ich nichts wissen.
Ja. Danke.
Gerne.
Für Gott. Danke für Ihr Zeugnis, Frau Empel. Und Herr Schreiber aus der Nähe von Regensburg hat uns erreicht. Grüß Gott.
Grüß Gott. Grüß Gott, Herr Pfarrer.
Sauter,
ja, Entschuldigung. Was? Und ich wollte beitragen, da ich bin recht viel krank. Ich kann die zweite Nachthälfte nicht schlafen, aber ich lasse dann heilige Messe Kassetten, Rosen zur Seite laufen, natürlich Radio Horeb, viel. Und ich habe auch mal Fehler gemacht, wo ich gemeint habe, Herr, dein Wille geschehe, aber wenn man Schmerzen hat, wenn man Probleme hat, wenn die Angst kommt, doch lieber mein Wille geschehe. Da möchte ich mich beim lieben Gott entschuldigen für diese Sünde. Aber ich opfere mein Leben auf. Und jeder kann sein Leben aufopfern. Jesus hat gesagt, jeder Mensch ist berufen, ein Leben zu führen, wie Jesus es geführt hat. Das ist unmöglich eigentlich, aber dennoch die höchste Berufung, die wir überhaupt haben können. Ich bin angeleitet worden von anderen, erst weltlich hinter sich. Die hatten mir einen Rosenkranz geschenkt, einer. Und seitdem bete ich. Wir haben heilige Priester, heilige Ordensleute, heilige Laien, heilige Familien. Ja. Alle brauchen das Gebet. Wir brauchen die Priester und Bischöfe und die brauchen unser Gebet. Ja. Dass sie ihren Amt so ausführen können, wie Gott es sich gedacht hat. Ja. Ein letztes Wort noch. Ich habe gelesen mal in einem Blatt, wenn ein Mensch seinen Willen freiwillig an Gott zurückgibt, dann macht er Gott aus diesen Menschen einen Heiligen, und heilige Priester brauchen wir. Freilich Priester schon, aber möglichst Heilige. Ich danke allen, ich habe nur einen Teil der Sendung gehört, ich habe Herzklopf. Mein Beitrag ist immer am Sonntag Orgel spielen. Eine Frau hat schon geweint, einmal hat eine andere Frau gesagt, schon ergriffen war sie, wobei ich eigentlich nicht viel kann. Aber anderen ist es angekommen, die Musik. Ich danke von Herzen, ich bete für Sie alle mit in der Nacht. Mehrere Rosenkränze, meistens den Barmherzigkeitsrosenkranz. Jetzt schlägt das Herz so groß, dass ich nur da gekommen bin. Ich danke allen, den Hörern möchte ich Mut machen. Opfern Sie auf, wenn man es nicht ändern kann. Herr, dein Wille geschehe. Und wenn man fallen sollte, Herr, du weißt um mich so genau Bescheid, weiß ich nicht so genau um mich Bescheid. Wenn es für anderes, für die Kirche, diese Riesenverantwortung vom Heiligen Vater, riesig, was der auf die Beine gebracht hat für arme Leute, das merkt ja schon die ganze Welt jetzt. Also es gibt überall eine Umstellung für die Armen da sein. Und dann wird man auch glücklich und das Leben ist gesegnet. Und wenn man Leiden annimmt, nichts drauf sagen. Und nur Verständnis, Herr, dein Wille geschehe. Wenn du willst, dass ich leide, und selbst wenn ich meinen Weg ans Kreuz will. Jetzt ist es eher so geworden, dass man nicht mehr so ans Kreuz genagelt wird, sondern dass die Lebensumstände, die Probleme, die, ja, was alles aufgeben, dass ich schon ans Kreuz gekreuzigt werden. Ich danke nochmal allen. Es freut mich. Ich bin kann gleich wieder das Bitten an, wenn ich so Ende bin mit dem Telefonat. Herzlichen Dank, alles Gute.
Wiederhören.
Ja, gut. Herr Schreiber. Ja, damit sind wir am Ende der Sendezeit angekommen, Herr Pfarrer Sauter. Darf ich Sie zum Schluss der Sendung noch um Ihren Segen bitten?
Genau, und ich möchte alle Kranken vor allem auch segnen. Gell, bei dieser Hitze, ich denke, also, wie geht es denn in den Kliniken und Spitälern und Heimen und so. Also Sie sollen jetzt alle so ganz besonders gesegnet sein. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Segne und beschütze euch alle und eure Familien durch Maria, die Mutter der Priester, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Danke.
Danke auch, Pfarrer Thomas Sauter aus Lustenau in Österreich.